Liebe Gemeinde, ich finde es auch schön, jetzt mal gerade intensiver bei euch zu sein. Ich bin oben oft im Haus, in unserem Gemeindejugendwerksbüro, und jetzt lernen wir uns gerade mal etwas intensiver kennen oder begegnen uns öfter. Ich habe uns als Predigttext heute einfach den Predigttext mitgebracht, der als vorgeschlagener Text vorgeschlagen ist, also den Perikopentext. Und das sind einige Verse aus dem mittleren Teil des Jesaja-Buches, genau das Ende des mittleren Teiles, Jesaja 55, die Verse 6 bis 13. Da heißt es: Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er, also der Herr, sich erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Brot, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch frohlocken und mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen wachsen statt Dornen und Myrten statt Brennnesseln. Denn dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen. Der ganze mittlere Teil des Jesaja-Buches kommt aus der Frage, ob man nach einer Katastrophe wieder Hoffnung schöpfen und Heimat finden kann. Und ich möchte mal sagen, äußerlich und innerlich. Und es macht das ganze Jesaja-Buch über Hoffnung, dass Heimat finden wieder möglich ist, dass eine Katastrophe zu Ende gehen kann. Der mittlere Teil des Jesaja-Buchs, das sind die Kapitel 40 bis 55, Deutero-Jesaja, der zweite Teil nennt man das auch, das ist der Heilsprophet, der verkündet Gutes und Hoffnung, aber aus einer Krise her, aus einer Notsituation, aus einer Lage her, wo nicht automatisch Hoffnung da war. Israel war damals aus einem Krieg, aus ihrer Heimat, aus Jerusalem, nach Babylon verschleppt worden. Und dort im Exil in Babylon waren sie hoffnungslos, orientierungslos, und sie hatten ihr Zuhause verloren. Was das bedeutet, können wir gerade leider immer wieder in den Nachrichten sehen. Wenn Menschen ihr Zuhause verlieren, durch das Erdbeben, ihre Häuser, ihre Lieben, all das, was wichtig ist. Und die Bilder sind so eindrücklich, dass man sie ja ganz schnell immer wieder vor Augen hat. Ich weiß nicht, was euch immer wieder innerlich vor Augen steht. Der Vater, der die Hand seiner toten Tochter hält. Bilder, die schwer zu ertragen sind, oder? Kinder, die erzählen, dass sie die Nacht draußen verbringen müssten oder dass sie im Zelt zitternd unter einer viel zu kalten Decke geschlafen haben. Man nennt diese Zeit, wenn so viele Krisen da sind, auch Polykrisen, eine Zeit der Polykrisen. Viele Krisen sind gerade unterwegs und erleben wir immer wieder. Diese Woche konnte ich bei der Onleica, dem digitalen Teil unseres M-Kurses, den wir mit vielen Jugendwerken und FEGs in ganz Deutschland immer wieder anbieten, einen Abend zu Lebenswelten von Kindern machen und habe mich damit natürlich deswegen noch mal stärker beschäftigt. Und diese Woche kam es auch in den Medien. Das Gesundheitsministerium und Familienministerium haben ein Projekt vorgestellt und haben dabei auch gesagt, dass 3/4 aller Kinder und Jugendlichen noch psychisch an den Folgen der Pandemie leiden. 3/4 aller Kinder und Jugendlichen. Das ist unglaublich viel. Mich hat das überrascht, dass es so viele sind. Deswegen ist es schön, auch wenn es nur drei Kinder sind, dass ihr einen Kindergottesdienst anbietet, weil alle guten Orte, die wir gerade für Kinder schaffen können, die ihnen Freude machen, wo sie sich begegnen, wo sie frei und ungezwungen sind, tun ihnen gut und damit auch immer den Familien. Der Krieg in der Ukraine, ihr habt selber hier eine Familie einige Zeit begleitet und aufgenommen, führt uns einfach vor Augen, was viele Menschen immer wieder in unserer Welt begegnen. Eure eigenen Krisen habt ihr vielleicht auch gerade innerlich vor Augen. Israel lebte mit der Frage, wie sie in ihrer eigenen Krise wieder Zukunft finden können und wie innerhalb dieser Krise Gott zu ihnen redet und wie sie mit Gott reden können. Was ist da hilfreich eigentlich in solchen Krisen? Was für ein Glaube gibt eigentlich Zuversicht, Hoffnung, Halt, Raum für Trauer und Wut? Und genau damit beschäftigen sich viele Stellen des Jesaja-Buches und auch der Psalmen. Unmittelbar nach einer Katastrophe kann man sich natürlich nicht vorstellen, was hier alles in unserem Bibeltext beschrieben wird, dass man in Frieden und Freude geleitet wird, dass die Bäume in die Hände klatschen. Das ist eine ferne Sehnsucht, vielleicht nicht mal eine Hoffnung, weil man sich es nicht vorstellen kann. Unmittelbar nach einer Krise gibt es Trauer, Verzweiflung, Lähmung, erstmal, dass man es gar nicht wahrhaben will, irgendwann vielleicht Wut. All das gehört dazu und all das darf auch zu unserem Glauben dazugehören und sollte es auch, weil der Glaube ist nicht eine Sonderwelt, sondern soll das sein, was uns Halt gibt in den Krisen unseres Lebens. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, was ich uns vorgelesen habe, den Bibeltext, das ist der Abschluss des zweiten Jesaja-Buches, dieses großen Hoffnungsbuches. Und ein wesentliches Wort dessen, was Israel erlebt hat in der Zeit in Babylon im Exil, kann man auch in Psalm 137 aufnehmen. Da heißt es, wir saßen an den Flüssen Babylons und weinten, wenn wir an unsere Heimat dachten. Wir hängten unsere Harfen in den Wind und an die Weiden. Also ganz viel Trauer da drin. Wir saßen an den Flüssen und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. Dort verlangten von uns, und hier wird es so schön übersetzt, die Zwingherren, unsere inneren und äußeren Unterdrücker, zwangen uns und verlangten von uns und unsere Peiniger, dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder und unsere Peiniger forderten Jubel. Singt uns Lieder vom Zion. Hat man ja auch manchmal innerlich, dass man denkt, ich muss jetzt fröhlich sein. Es muss doch gut aussehen. Muss es nicht. Oder äußere Situationen, wo wir merken, wir geraten in die Klemme und es stimmt alles nicht mehr. Wie können wir singen die Lieder des Herrn fern auf fremder Erde? Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke. Wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Herr, vergiss den Söhnen Edoms nicht den Tag von Jerusalem. Da erinnern sie sich daran, was sie erlebt haben. Und sie ringen so sehr damit, mit ihrer Wut, mit dem Verlust, dass sie es nicht begreifen können, was auch nicht begreifbar ist, dass sie das verloren haben, dass sie in einem Krieg waren und dass sie das erlebt haben. Sie sagten, reiß nieder bis auf den Grund, reiß es nieder. Tochter Babel, du Zerstörerin. Sie leben mitten unter denen, die die Zerstörung bei ihnen hervorgebracht haben. Wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan hast. Jetzt wird es heftig, energisch. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Die Bibel hat immer wieder mal solche gewaltvollen Worte. Und jüdische und christliche Ausleger, Gläubige, haben immer wieder überlegt, wie kann man das verstehen? Kann man die überhaupt noch lesen? Was macht man damit, mit solchen gewaltvollen Worten? Vor Jahren habe ich dieses Buch entdeckt von Erich Zenger. Ein Gott der Rache? Fragezeichen. Feindpsalm verstehen. Ist auch für Laien ganz gut lesbar. Und es erklärt gut, was diese Rache und Feindpsalm sagen möchten. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Gestern Abend habe ich bei der Tagesschau online gelesen, dass die deutsche und österreichische Hilfstruppen ihre Einsätze im Erdbebengebiet unterbrochen haben vorübergehend, weil es Tumulte gab. Und Tumulte hieß auch, dass es anscheinend Schüsse gehört worden sind. Und es wurde erklärt, dass die ganze Trauer und die Hilflosigkeit und das Vermissen inzwischen in Wut umklappt, zum Teil bei manchen Menschen. Und das kann man verstehen, oder? So viel Wut, so viel Trauer, so viel Hilflosigkeit. Und genau das ist das, was wir wahrscheinlich alle in unterschiedlichen Krisen in unserem Leben immer wieder erleben, dass wir dabei durch unterschiedliche Phasen gehen. Die Trauer hat man es bezogen, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Selbst wenn einer lebenssatt stirbt, dann gehen wir durch unterschiedliche Phasen. Trauer, wir können es nicht wahrhaben, wir sind traurig, enttäuscht. Dann kommen Phasen der Wut und so weiter. Und am Schluss irgendwann ist die große Hoffnung da, dass eben wieder neue Zuversicht wächst. Aber genau dieser mittlere Teil der Wut, der ist ja manchmal schwer zu ertragen, den schieben wir gerne weg, der ist so unglaublich wichtig und der gehört einfach dazu zu so einer Krise. Und die gläubigen Israeliten, Juden, die wollten eben nicht, dass ihre Wut im Schusswechsel endet, sondern sie haben es einfach Gott in ihren Gebeten entgegengeschrien und entgegengeschleudert, ihre Wut, ihre inneren Fantasien, ihre Wünsche. Und ich finde es berechtigt, die Frage, ob man diese Sätze in Gottesdiensten vorliest, ob wir sie so miteinander beten. Ich glaube, es sind innere Gebete, es sind auch Gebete, die wir selber laut sagen können, aber Gebete von Menschen in ihren Krisen, wo sie sagen, ich möchte, dass meine Wut nicht in Gewalt endet, aber sie braucht einen Ausdruck. Und da ist Gott ein sehr gutes Gegenüber für all unsere Wut und unsere Fantasien. Und da ist es, wenn wir unsere Wut in ein Gebet hineingeben, dann muss kein Kreislauf der Gewalt mehr entstehen, sondern dann kann der unterbrochen werden. Und wenn wir unsere Wut nicht unterdrücken, dann kann auch wirkliche Versöhnung in Gang kommen. Wenn wir dem Worte verleihen, was uns so schmerzt und was wir nicht ertragen können. Es ist immer die Frage bei diesen Feind- und Rache-Worten in der Bibel, da kann man sich immer die Testfrage stellen, ist das denn passiert, wurde denn davon berichtet? Also es gibt ja auch diese Worte Auge und Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was einfach die Fantasie ist, dass hier was ausgeglichen wird, dass man nicht sagt, wenn du mir das Auge ausgestochen hast, bringe ich dich gleich ganz um, sondern dass mir sagt, Augersatz für Auge und Zahnersatz für Zahn, klingt ein bisschen lustig im Deutschen, Zahnersatz für Zahn, aber da ist einfach ein Ausgleich gemeint und gleichzeitig kann man sich dann überlegen, wird denn in der Bibel von lauter Einäugigen und Zahnlosen geredet? Nein, wird es nicht. Das heißt, das ist einfach der Ausdruck der inneren Verzweiflung und Wut, die hilft, das zu überwinden, dem Ausdruck zu geben, damit es wieder überwunden werden kann. Also, wir können Gott all unsere Wut entgegenschleudern und er lässt die Feinde nicht am Felsen zerschellen, sondern lädt die Menschen ein. Der Gottlose und der Übeltäter, wörtlich, der Übeltäter ist der Mann des Bösen, also wirklich die heftige Bosheit, sollen umkehren und dann wird Gott sich erbarmen. Bei Gott ist unglaublich viel Erbarmen, bei ihm ist viel Vergebung. Und Gott lädt alle, und das beschreibt auch der Jesaja hier in der Mitte des Buches, alle in sein Heil ein. Alle. Und wenn wir unserer Wut Worte geben, dann können wir sie irgendwann auch loslassen und die Tränen können fließen. Es kann frei werden, wir können loslassen und die Gewalt muss eben nicht in Gegengewalt ändern. Und genau mit diesem Gefühl der Trauer, der laufenden Tränen, beginnt dieser mittlere Teil des Jesaja-Buches. Ihr habt es vielleicht in den Ohren, tröstet, tröstet mein Volk. Kapitel 40, redet mit Jerusalem freundlich. Sagt ihr, dass ihr Frondienst, die Kriegsgewalt, ihre Unterdrückung bald zu Ende ist. Und das ganze Buch stiftet Hoffnung und lädt zu einem Weg aus der Krise ein und den zu suchen und daran zu glauben, dass Hoffnung und Aufbruch in die Heimat möglich sind. Zu diesem Frieden werden alle Menschen eingeladen, nicht nur die Israeliten, nicht nur die vermeintlich Guten. Der Prophet Jesaja lädt alle zum Heil ein und das kommt mit großen Bildern. Unser Kapitel fängt mit den starken Worten an, der Anfang von Kapitel 55. Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, soll kommen. Schön, oder? Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld. Kauft Milch und Wein ohne Bezahlung. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühe, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Das ist die Bibel, oder? Eben auch. Ich mag diese überbordenden Worte, die immer viel mehr versprechen, als sie halten können. Aber die so viel Hoffnung und Lust auf Zukunft machen. Die kommen ja immer wieder in der Bibel vor, diese großen Bilder, die in unser Herz gepflanzt werden sollen. Ich habe von einer Forschung gehört zu Menschen, die auch depressive Seiten in sich tragen. Und da wurde gesagt, dass Menschen, die solche depressiven Anteile auch mal haben, ich meine jetzt nicht tiefe Depressionen, sondern dass Menschen, die auch mal solche Seiten in sich haben, dass die eigentlich häufig die realistischen Menschen sind, dass die ihre Möglichkeiten und die Realität sehr realistisch einschätzen. Und dass sie mit dem, wie sie es einschätzen, sich ganz gut vorstellen können, wie es wird. Und dann wird es auch in dieser Art so. Und es wird aber nicht mehr. Und dass Entwicklung und Innovation immer braucht, dass Menschen viel mehr von sich einschätzen, als es vielleicht die Realität sein wird. Denn Entwicklung und Fortschritt braucht immer dieses Mehr. Ich sprach mit einem Kind vor ihrem Zeugnis, bevor sie es kam, und sie hatte so einen Zettel von der Schule und sollte sich selbst einschätzen, das Kind. Und sie hat sich in fast allen Fächern ganz oben eingeschätzt. Wie realistisch es auch war, aber sie wird lernen, sie hat ihre Neugier, sie hat Lust daran und sie wird wachsen darin und daran. Das gehört dazu, dass wir uns entwickeln und wachsen können und Mut bekommen. Und genau dazu wollen uns auch diese großen Bilder der Bibel, da wollen sie uns hinlocken. Dass sie in unseren Herzen sind, vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Wie soll man Mut haben, aufzubrechen, wenn man nicht etwas hat? Das Land der Verheißung, nichts Geringeres, hat Gott seinem Volk immer wieder versprochen. Das Land der Verheißung, und das hat sie gelockt. Mit den Worten ist das ja auch gleichzeitig so eine Sache. Wir sagen in der Familie, kannst du das und das mal aufräumen, und nach 3 Stunden liegt immer noch alles da. Oder wir sitzen zusammen in einer Sitzung, natürlich nie in der Gemeinde passiert das, aber danach wurde nichts umgesetzt. Eine Firma braucht Fortschritt und Entwicklung, aber wer macht's? In der Gemeinde geht es bergab und manchmal merken wir, der Aufbruch ist einfach nicht zu finden. Das frustriert, oder? Und es schmerzt oder macht auch wütend in der Familie, wenn man sagt, könnt ihr nicht auch mal aufräumen oder euer Zeug wegräumen? Das geht doch nicht. Die Sehnsucht ist groß, aber der Weg liegt manchmal einfach nicht auf der Hand. Und auch hier ist es wichtig, Wut, Schmerz, Trauer, Enttäuschung zu spüren und es nicht einfach nur so sein zu lassen. Dass es nicht mehr wie früher ist, ist traurig. Und es kann auch wütend machen, wenn man merkt, die neue Generation, die machen das nicht wie wir. Die haben gar keine Lust auf das, wie wir es machen. Das kann einen auch ärgern, oder? Wir verstehen die einfach nicht mehr. Warum sind die so anders? Ja, man kann sich ärgern und sagen, ich verstehe das alles nicht. Es ist nicht mehr so wie früher. Denn ich glaube, wer diese Gefühle alle zulässt, so wie die Israeliten es durchlebt haben, der findet auch irgendwann wieder den Mut zu neuen Wegen. Denn Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so fern sind manchmal unsere Vorstellungen voneinander. Ja, so ist das manchmal. So fremd ist uns manchmal die Welt. Der Nächste, der Nachbar, die neben uns wohnen oder in der eigenen Familie oder Gemeinde. Das ist uns manchmal unglaublich fern. Und dennoch sagt Gott, ich gebe euch eine Zukunft. Habt Mut, lasst euch ein auf was ganz anderes. Habt Mut zu Veränderungen, lasst los und habt Mut zu neuen Wegen. Denn von dieser Ferne, sofern der Himmel von der Erde ist, so unterschiedlich ist das, vom Himmel kommt auch das, was satt macht, sagen die nächsten Verse. Das ganz Fremde kann das werden, was uns satt macht und Erfüllung schenkt. Haben wir vielleicht noch nicht gegessen, kennen wir nicht, aber lasst uns mal probieren, wie es schmeckt. Das ganz andere, die neuen Wege, zu denen Gott uns Mut machen will, aufzubrechen. Denn er sagt im nächsten Satz, so wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt, so passiert ein Verwandlungs-, ein Wachstumsprozess. So wird die Erde fruchtbar, sodass Samen entstehen können, Getreide wachsen, Brot gebacken werden kann und das macht satt. Wasser bleibt nicht Wasser, sagt Jesaja also, sondern es verwandelt sich. Regen und Schnee sind im Irak, in Bagdad, dem damaligen Babylon, ein Segen für das Klima. Und wie es damals war, weiß ich nicht. Auf dem Hermon war sicherlich Schnee, das kannte Israel auch. Aber heute ist es auf jeden Fall sehr selten. Wenig Wasser, wenig Regen, wenig Schnee. Mein Wort, sagt also Gott zu seinen Menschen, kommt nicht leer zurück. Gehen wir mal zurück zu den Krisen am Anfang. In den Krisen denken wir manchmal, was können wir schon tun? Es ist doch alles nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Was können wir schon sagen? Es verändert doch alles nichts. Als ich einmal einen geliebten Menschen verloren hatte, da bekam ich völlig überraschend eine Karte und eine Blume vor die Tür gestellt von einer Person, von der ich es nicht erwartet hatte. Und ich hatte gar nicht erwartet, dass diese Person mit ihren Worten mein Herz so berühren könnte und mich trösten könnte. Das Wort kommt nicht leer zurück. Sarinja hat es uns ja gerade vorgelesen in dem Bibelvers. Natürlich bewirken nicht alle Worte große Veränderungen. Aber immer wieder sind es die, die stärken, die Mut zu neuen Wegen machen, die Veränderung hervorbringen, die Lust machen zum Aufbruch und zu einem neuen Blick. Also nicht nur das Böse gebiert Kinder, auch das Gute. Und wenn wir in die Weltgeschichte gucken, dann sehen wir eigentlich das Ganze. Oh, Entschuldigung. Soll ich es draufstecken oder raschelt das zu schlimm? So? Ja. Dass ganz viele dieser alten Worte auch gesellschaftlich für uns Realität geworden sind. Ganz am Anfang heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das ist doch die Würde, die schon der erste Satz im Grundgesetz ist. Und die wir weltweit für alle Menschen fordern, die Würde eines jeden Menschen, seine Gottebenbildlichkeit, die ich jedem glauben kann und ihn dann ganz anders ansehe, als wenn ich mit ihm im Streit bin. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder die 10 Gebote, die sind die Grundlage für alle Menschenrechte. Oder unsere Sozialgesetzgebung. Israel war so früh seiner Zeit voraus und hat immer gesagt, den Fremden lasst bei euch wohnen. Gebt allen einen freien Tag, den Sabbat, auch denen, die für euch arbeiten. Versorgt die Waisen und Witwen, Alle sind gehört, alle sind gesehen. Und bis heute ist das einfach, das ist kein genuin christlich oder jüdischer Ausdruck mehr, aber es ist weltgeschichtlich ganz viel Realität entstanden. Menschen werden geschützt. Das Wort kommt nicht leer zurück. Oder, auch das haben wir alle gesehen diese Woche, Menschen sagen, lass uns sammeln für Menschen in der Türkei und in Syrien. Und es haben sich ganze LKWs gefüllt. Ob die über die Grenze kommen, wissen sie nicht. Aber es ist die große Hoffnung, dass sie damit etwas verändern und bewirken können. Unsere Regierung sucht, wie sie Menschen unterstützen kann. Der UN-Generalsekretär sagt, öffnet die Grenzen. Manchmal denken wir, es ist nur ein Wort. Wie kann das denn sein, dass das nicht selbstverständlich ist? Aber dennoch, es ist ein Wort und es kann etwas passieren. Wenn wir etwas sagen, Worte sprechen, dann können wir die nur in der Hoffnung sagen, dass wir gehört werden. Das ist der große Wunsch und das ist das Risiko, dass wir so Worte sprechen. Und am Schluss schließt unser Bibeltext mit dieser Aussicht. Ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch frohlocken und mitjauchzen und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Also die Vorstellung, wir werden wieder nach Hause gehen. Heimat wird wieder kommen. Eine neue Zukunft fängt für uns an nach der Krise. Es werden Zypressen wachsen statt Dornen und Myrten statt Brennnesseln. Und nicht zur Ehre der Boshaften, wo wir immer denken, immer wird das Böse gefeiert in dieser Welt, sondern zur Ehre Gottes und damit zum Schutze aller Menschen. Bei Myrte geht es nicht darum, dass das jetzt ein besonders schöner, blühender Busch ist, sondern Myrte ist auch Medizin. Denn auch wenn wir mit Freuden heimkehren, und wenn das versprochen ist, pflegt, sorgt und heilt Gott unsere Wunden. So soll es sein. Amen.